Ich hatte vorhin schon gesagt, das war leichtsinnig von Rolf, nicht hier zu sein und mich hierhin zu schicken und sozusagen euch in meine Hände zu geben. Ich könnte jetzt über den 119. Psalm predigen und ihn Vers für Vers auslegen. Wie viel Zeit habt ihr? Ich meine, dann wären wir heute Nachmittag vielleicht irgendwann fertig. Das mache ich natürlich nicht, dass so viel Zeit habe ich selber auch gar nicht und ich glaube, dann ist mein Mund auch trocken. So, aber wer mitlesen möchte, der Predigttext, das sind zwei Kapitel aus der Offenbarung, die ich euch vorlesen möchte, nämlich Kapitel 21 und 22, die letzten beiden Kapitel der Bibel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten und redete mir und sprach, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, vom Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr, 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir. Der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarda, der siebente ein Chrysolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht, und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen werden am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen. Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz. Und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht das Licht der Sonne. Denn der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese Kapitel hat Gott mir aufs Herz gelegt. Ich hab hier Wasser. Ich habe hier schon Wasser, ja. Als ich gerade Nachrichten guckte und dachte, meine Güte, was geht hier eigentlich ab? Corona, die nächste Welle rollt an, die Fluten in Deutschland und Europa, in China, die Nachrichten, man braucht sie gar nicht anschalten, man weiß, dass es einfach gruselig, was läuft. Und ich komme dann so manchmal, ohne dass ich mich selber im Verdacht sehe, die Endzeit schon hinterm nächsten Busch zu vermuten, ins Nachdenken und denke, okay, also seit 2000 Jahren haben wir eigentlich Endzeit mit Anbeginn von Jesus, dass Jesus gekommen ist. Aber so langsam komme ich auch ins Grübeln und denke so, wie lange läuft das hier noch? Wie lange geht das hier noch gut? Ich möchte nicht spekulieren. Ich kenne Leute, die sagen, die Entrückung ist jetzt irgendwann dieses Jahr. Ich weiß nicht, woher sie diese Info haben. Wir wissen es nicht. Aber ich glaube auch nicht mehr, dass das Ganze hier noch 100 bis 200 Jahre gut geht. Das ist jetzt mein persönliches Empfinden. Und ich dachte so, wenn man sich die Nachrichten anguckt, wenn man sich auf dieser Welt konzentriert und denkt, was läuft hier alles schief, da könnte man depressiv werden. Und dann dachte ich, genau diese Verse, genau diese Kapitel, das ist die gute Nachricht, die wir brauchen, weil das ist etwas, worauf wir uns alle freuen dürfen. Da werden wir hinkommen. Und ich meine, Johannes, ich finde das brillant, wie er es beschreibt, und doch müssen wir uns vorstellen, Johannes beschreibt es in unbeholfenen Worten. Für uns wirkt das ganz gigantisch, aber ich glaube, er hat es gar nicht so beschreiben können, wie er es gesehen hat. Oder kennt jemand von euch durchscheinendes Gold? Johannes hat versucht, was zu beschreiben, was er gesehen hat. Und allein diese Beschreibung ist gigantisch. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, kommt von Gott aus dem Himmel heraus. Und Gott wird unter uns wohnen. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Da gibt's, ich sag mal, im Alten Testament steht zu Recht, und ich glaube, das gilt bis heute, keiner kann Gott direkt anschauen und am Leben bleiben. Weil das wird uns einfach aus den Socken hauen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird das Schönste und das Letzte sein, was wir sehen würden, würden wir Gott direkt anschauen. Aber da wird es anders sein. Wenn wir im neuen Himmel, auf der neuen Erde sind, wenn Gott mitten unter uns leben wird, und das wird unsere Realität sein, dann haben wir direkten Zugang zum Thron Gottes. Wir können Gott ins Angesicht schauen. Wir können ihm begegnen. Ganz direkt. Und die Zusage, die er macht, die ist für uns alle toll, besonders wenn wir in dieser Welt viel auszustehen haben. Und es gibt Leute, die haben in dieser Welt mehr auszustehen als andere. Ich denke nur mal an unsere verfolgten Geschwister, zum Beispiel in Nordkorea. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das heißt, es gibt dort keine Krankheit mehr. Es gibt dort keine Schmerzen mehr, weder durch Folter noch durch irgendwelche anderen Dinge. Es gibt dort nichts Negatives mehr. Und jeder von uns hat Gründe in seinem Leben, Tränen zu vergießen. Das wird alles nicht mehr nötig sein. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber das ist das, was Gott uns hier verspricht. Und um das Ganze zu bekräftigen, sagt er zu Johannes, und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Um das Ganze zu bekräftigen, dass das nicht nur hohles Gelaber ist, dass das nicht irgendwelche leeren Luftversprechen sind, die wir von zum Beispiel von Politikern jeglicher Couleur haben, von rechts nach links, die uns alle versprechen, im Himmel ist Jahrmarkt. Oder was auch immer sie erzählen. Und letztlich bemühen sie sich wahrscheinlich, aber die meisten schaffen gar nicht, ihre Wahlversprechen einzulösen. Aber dieses Versprechen, was Gott gibt, dass es keinen Tod, keine Tränen, kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben wird, weil alles Alte, was diese Schöpfung hier ausmacht, wird vergangen sein. Und er sagt: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das gilt, ich glaube, in erster Linie sogar schon für jetzt. Denn Durst wird es dort auch nicht mehr geben. Aber jetzt, in dieser Welt, wenn wir das Gefühl haben, ich fühle mich geistig sowas von ausgetrocknet, wie so ein trockener Schwamm. Ja? Wir haben die Zusage, wenn wir zu Gott gehen, sagen, ich habe so einen Durst, ich brauche geistig echt mal wieder so eine große Erfrischung, dann wird er uns geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Umsonst. Nicht vergeblich, umsonst. Also wenn du das Gefühl hast, du bist geistig ausgetrocknet, und ich kenne dieses Gefühl gut, dann gilt für dich, dann gilt für mich, wir können zu Gott gehen und sagen: Herr, ändere was an diesem Zustand. Oder er wird nicht sagen: Herr, ich überlege mir mal, dafür musst du mir aber versprechen, dass du jeden Morgen jetzt von 6 Uhr an bis 8 Uhr stille Zeit machst. Nein, umsonst. Umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Was ist es denn, was wir ererben? Und ihr habt die Beschreibung gehört von dem himmlischen Jerusalem mit dem ganzen Gold und den ganzen Schätzen, mit den ganzen Kristallen, und die ich jetzt alle gar nicht namentlich wiedergeben will, weil ich mir sonst noch womöglich einen Knoten in die Zunge verursache, Amethyst, Beryl, was auch immer. Diese riesige, gigantische Stadt, wo offensichtlich kein Mangel herrscht, wo Gott selbst unter den Menschen wohnt, das ist unser Erbe. Da gehören wir hin, das gehört uns. Ich habe mir übrigens mal den Spaß gemacht, vorhin, mein Sohn hat sich schon gefragt, was ich denn da rechne, auszurechnen, wie groß denn diese Stadt ist. 12.000 Stadien, ja, das sagt mir erstmal nichts. Aber eine Stadie sind 185 Meter. Mal 12.000, umgerechnet auf Kilometer, wenn ich richtig gerechnet habe, sind das 2.200 Kilometer lang und breit. Und da die Stadt hier steht, die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Also da denke ich auch, das ist fast schon eher symbolisch, weil das Ding wäre 2200 Meter hoch. Das ist aber auch schon echt ein guter Berg. Ich weiß nicht, wie groß die Zugspitze ist. Die ist, glaube ich, noch ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, wie groß, aber das sind 2,2 Kilometer. Nee, 2200 Kilometer. Ja, das Ding ragt bis ins All. Das Ding ragt bis ins All. Das ist unvorstellbar. Und Johannes will damit, weil er das quasi als eine Art Würfel beschreibt, und die 12.000 Stadien, das ist ja auch eine symbolische Zahl. 12 ist eine besonders heilige Zahl, und deswegen sind es ja auch 12 Tore und 12 Grundpfeiler und die 12 Stämme Israels und die 12 Namen der Apostel. Ihr merkt, wie viel Zwölfen da drin sind in dieser ganzen Sache, um zu zeigen, das Ganze ist vollkommen. Das Ganze ist vollkommen. Und ich mach mal mit euch ein Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor eurem Auge den schönsten Ort, den ihr auf dieser Welt kennt, vor. Und dann stellt euch vor, in Gottes neuer Welt ist dieser Ort auch, aber noch anders. Jeder Stein hat eine größere Tiefe. Jeder Grashalm ist grüner, hat eine tiefere, fast schon Bedeutung. Alles ist intensiver. Jeder Geruch dieses Platzes ist schöner. Jeder Blick ist tiefer, alles ist ums Hundertfache gigantischer, nicht von der Größe, sondern von der Intensität. Und dann habt ihr eine kleine Annäherung, eine ganz kleine Annäherung an das, was auf uns wartet. Das können wir, selbst wenn wir uns die schönsten Orte dieser Welt vorstellen, wir können es uns nur im Ansatz ausmalen. Und es ist mir so wichtig geworden, dass wir einen Grund haben, uns zu freuen auf das, was kommt. Weil wir oft genug in dieser Welt denken, oh, das geht mir ja alles auf den Senkel. Oder das macht mich alles fürchterlich traurig, es macht mich fertig, es ärgert mich, es nervt mich nur noch oder was auch immer. Und wir verlieren durch das, was hier in dieser Welt läuft, manchmal unsere Perspektive auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Wenn Jesus sagt, er ist vorgegangen, um eine Wohnung für uns zu bereiten, dann ist das nicht irgendeine Wohnung in so einem, was weiß ich, bunte Kuh-Hochhaus im 6. Stock, wo man aufpassen muss, dass man richtig lüftet, damit kein Schimmel an die Wände kommt. Dann ist das eine Wohnung in dieser Stadt. Da ist garantiert durchsichtiges Gold mitverarbeitet, Edelsteine, was auch immer. Das wird die beste Wohnung sein, die wir jemals hatten und jemals haben werden. Und es wird nicht so sein, dass wir sagen, oh Mensch, die Miete ist hier aber so hoch und alles. Nein, wir werden mehr als zufrieden sein. Und wenn man sich überlegt, wie groß diese Stadt ist, und das ist ja nur symbolisch, um anzudeuten, dass es riesig groß und vollkommen ist. Leute, da ist noch so viel Platz und da stehen noch ganz viele Wohnungen leer. Da sind noch viele Leute, die Jesus nicht kennen, die da auch noch hin sollen, die noch gar nicht wissen, was für ein Platz wir am Ende unseres irdischen Lebens mal einnehmen werden, die sich gar nicht vorstellen können, dass es sowas wie eine Ewigkeit gibt, wo Gott selbst unter uns Menschen lebt, die sich gar nicht vorstellen können, dass der beste Kaffee im himmlischen Jerusalem, der beste Cappuccino, den es da gibt, sowas von gigantisch schmeckt, wie wir uns ein Cappuccino in dieser Welt nicht einmal vorstellen können. Und dann stellt euch vor, ihr verabredet euch an einem gewissen Tag, ihr habt die ganze Ewigkeitszeit um 14 Uhr der neuen Jerusalemzeit, in der goldenen Gasse, im besten Café der Stadt mit Paulus und trinkt ein Cappuccino. und fragt ihn das, was ihr schon immer mal von ihm wissen wolltet. Das ist das, was alles möglich ist. Das ist das, was möglich ist. Und die ganze Stadt wird erfüllt sein von der Gegenwart Gottes. Ja, Gott ist quasi überall spürbar. Und die Menschen werden dahinströmen. Da steht ja, dass die Könige der ganzen Welt kommen, um ihre Schätze und Reichtümer dahin zu bringen. Das ist für uns schwer vorstellbar. Und es wird, und das finde ich gigantisch. Wir sehen die Sonne und wir können sie eigentlich nie direkt anschauen. Außer durch eine spezielle Brille, damit wir nicht völlig geblendet sind. Ja, wer einmal in die Sonne richtig hinschaut, dem drohen übelste Augenschäden. Und die Sonne wird gar nicht mehr nötig sein, sondern Gott selbst wird das Licht sein. Ja, noch viel strahlender und heller, aber ohne, dass man sich die Augen verbrennt. Noch viel schöner und klarer als ein Sommertag im Juli am Meer. Viel, viel besser. Weil Gott selbst das Licht ist. Und es wird dort in dieser Stadt wird es nichts geben, was uns stört. Nichts Unreines wird hineinkommen. Keiner, der Gräuel tut. Keine Lüge. Sondern alleine, die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Das sind wir. Jeder von uns, der sein Leben Jesus gegeben hat, steht im Buch des Lebens. Jeder und jede natürlich, möchte ich betonen. Also jede Person, die hier anwesend ist und Jesus bekennt, wird dort in dieser Stadt sein. Wir haben das Bürgerrecht bereits. Wir haben das Bürgerrecht des Himmels. Also wir sind sozusagen Leute mit einem doppelten Pass, mit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Wir haben den deutschen Pass und wir haben den Pass des neuen Jerusalems. Da gehören wir wirklich hin. Und ich glaube, wenn wir da ankommen, wenn wir sagen, ich bin zu Hause, das war das, was ich schon immer gesucht habe, ohne es zu wissen, das ist das, wo ich schon immer hin wollte, jetzt bin ich endlich zu Hause. Jetzt bin ich endlich da, wo ich hingehöre. Und er zeigte mir einen Strom, Kapitel 22, lebendigen Wassers, klar wie ein Kristall, der von dem Thron Gottes ausgeht und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. C.S. Lewis hat in seinem berühmten Narnia-Chroniken im letzten Buch, in den letzten Kapiteln, das Land von Aslan beschrieben. Aslan steht für Jesus, für Gott. Und dann beschreibt er die Früchte, die in diesem Land wachsen, nach dem Motto: Stell dir vor, du hast von diesen Früchten gekostet, dir wird die weicheste Birne hart vorkommen, die du in dieser Welt kriegen kannst. Dir wird die süßeste Orange sauer sein. Die beste Erdbeere wird dir sauer schmecken, wenn du jemals von diesen Früchten gegessen hast. Und es ist, ich kann mir vorstellen, dass das so ähnlich ist. Es ist alles nochmal sehr viel herrlicher, als wir uns das in unseren kühnen Träumen auch nur überhaupt ausmalen können. Und ich will hier keine Fantasie an die sagen, so, oh, wie toll, sondern es geht mir darum, wirklich in meinen Worten zu versuchen, euch Hunger zu machen, darauf, dorthin zu kommen, zu sagen, da möchte ich sein, da möchte ich landen, da möchte ich eines Tages für den Rest meines ewigen Lebens, was bekanntlich ewig ist, leben. Das wird auch nicht langweilig da. Es ist nicht wie der Münchner im Himmel, der schon wieder die nächsten 5000 Jahre Harfe zupfen, Luja Sorgi. Es ist auch nicht wie dieser oder irgendein anderer Sonntagsgottesdienst nur ewig. Ich glaube, das wäre eine schreckliche Vorstellung. Selbst wenn wir den tollsten Gottesdienst hätten, das möchtest du nicht ewig haben. Sondern wir werden niemals mehr uns langweilen. Niemals mehr negative Empfindungen haben. Es wird einfach nur genial. Und ich frage euch mal, ist euch bewusst, ihr müsst das jetzt nicht beantworten, sondern nur für euch, ist euch bewusst, dass so ein Platz auf euch wartet? Dass ihr eine Wohnung habt in dieser herrlichen Stadt? Dass es etwas ist, worauf wir uns wirklich, wirklich freuen können? Ich habe bei der Vorbereitung, beim Lesen, als Gott mir so ein bisschen das gezeigt hat, ich bin nicht so nah am Wasser gebaut, aber da habe ich geheult. Vor Freude. Weil ich dachte, da will ich hin. Das ist der beste Platz, wo wir jemals sein können. Und diese Erde hier, die ist schön, wirklich. Ich lebe ziemlich gerne und ich genieße es überwiegend. Aber ich würde alles dafür aufgeben, wenn Gott sagt, du könntest jetzt gleich dahin kommen. Ich sage, Deal. Mach ich. Das ist das, was auf uns wartet. Es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Ja, wir können Jesus jede Minute begegnen. Wir können die innigste Gemeinschaft haben mit ihm. Und wenn du dir die beste stille Zeit vorstellst, die du jemals in deinem Leben hattest, ist es ein Schatten dessen, was dich dort jeden Tag erwartet. Und wenn du das Gefühl hast, dir ist Jesus mal so intensiv begegnet, du möchtest diesen Moment nicht mehr missen, dann hat Gott dich ein klein bisschen hinter die Kulissen gucken lassen, was auf dich wartet, jeden Tag in der Ewigkeit, jeden Tag in Gottes neuer Welt. Das ist das, was auf uns wartet und was auch auf die wartet, die noch dazukommen. Wollen wir den Leuten, die Jesus kennen, das vorenthalten? Ich nicht. Ich möchte viel mehr sogar von dieser Perspektive her Leuten erzählen, sagen, auch wenn du es für spinnert hältst, wenn ich dir davon erzähle, auch wenn du denkst, der ist ja völlig gaga, aber das ist das, was auf mich wartet, wenn ich mal sterbe. Und ich will, dass das auch auf dich wartet, wenn du mal stirbst. Und dann gehen wir hinterher ein schönes Bierchen trinken, wenn es da eins gibt in dieser Stadt, und reden darüber, dass wir in dieser tollen Stadt wohnen dürfen. Ja? Es wird keine Nacht mehr sein. Sie bedürften keiner Leuchte und es nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten. Wir kennen diesen Segen, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir, ja? Das wird jeden Tag so sein. Er wird uns nicht nur erleuchten im Sinne, dass wir visuell sehen können, sondern wir werden Gottes Gegenwart sehen, spüren und verstehen. Und wir werden Dinge begreifen, die wir heute noch fragen. Gott, warum ist das so? Die Erkenntnis des Herrn wird, also dieses Begreifen, wer Gott ist und was Gott tut und das wird uns so erfüllen, wir werden keine Fragen mehr haben. Wir werden einfach nur glücklich sein. Und zwar rund um die Uhr, 24 Stunden, wenn es dann überhaupt für uns sowas wie ein lineares Vergehen der Zeit dort noch gibt. Momentan nehmen wir Zeit linear wahr. Wir können nicht nach hinten, wir können nur nach vorne. Für Gott ist das völlig irrelevant. Der kann alles. Vielleicht nehmen wir Zeit auch völlig anders wahr. Aber wir werden rund um die Uhr die ganze Zeit, die ganze Gegenwart, das Jetzt, in dem wir sind, wir werden Gott die ganze Zeit spüren, Gott wird die ganze Zeit so nah bei uns sein, dass wir uns das überhaupt nicht mehr vorstellen können, wie nah er uns ist. Und wenn das bei all den schlechten Nachrichten in dieser Welt nicht ein echter Kontrapunkt und ein Grund zur Freude ist, dann weiß ich nicht, was ein Grund zur Freude ist. Wenn das bei euch in den Herzen nicht irgendwas auslöst, dann weiß ich auch nicht, was da was auslösen kann. Gott ist immer da. In dem Moment, wo wir in diese neue Welt kommen, wo hier auf dieser Erde sein wird, dieser 2200 mal 2200 mal 2200 Meter Würfel, im Übrigen mit einer 44 Meter hohen Mauer, das habe ich auch mal ausgerechnet. Ich glaube echt, das ist hochsymbolisch zu verstehen, aber es wird gigantisch sein. Wenn wir in dieser Stadt sind, da ist, wie gesagt, alles, was uns jetzt belastet, ist weg. Und es gibt, da gibt es auch keine Polizei, weil es gibt keine Kriminellen. Alles nicht mehr nötig. Wir brauchen unsere Türen nicht mehr abschließen. Ja? Weil da wird keiner, vielleicht gibt es da noch nicht mal Türen. Auf jeden Fall wird keiner mehr einbrechen, weil es gibt es alles nicht mehr. Und alles, was du jetzt gerne denkst, das ist mein tollstes Hobby und das brauche ich auch in der Ewigkeit noch. Wenn es mit Gott übereinstimmt, wird es da sein. Wenn du gerne golfst, dann hast du wahrscheinlich goldenen Rasen. Es wird einfach nur genial. Und deswegen, das war mir so wichtig, euch das vor Augen zu malen, was auf uns wartet. Damit wir uns freuen und damit wir eine Motivation haben, anderen davon zu erzählen, dass sie Jesus brauchen. Weil ich möchte, dass so viele wie möglich diese Stadt sehen und dort leben. Und nicht an diesem anderen Ort da. Der ist gar nicht so schön. Ganz im Gegenteil. Und es gibt so viele Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber wenn wir eine wirklich, wirklich gute Botschaft haben, und was haben wir? Eine gute Botschaft, weil Jesus ist für uns gestorben und auferstanden, damit wir dahin kommen. Weil er unsere Gemeinschaft wünscht in der Ewigkeit, und zwar so eng wie möglich. Wenn das keine gute Botschaft ist, das müssen wir weitersagen. Das ist unser Job. Damit diese Stadt voll wird. Amen.